Ja, ich freue mich, dass ich wieder mal bei euch sein darf. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, immer gut, mit Geschwistern zusammen zu sein. Und wir haben ja die großartige Verheißung da, wo sich Kinder Gottes versammeln. Da ist dieser ewige Gott in ihrer Mitte. Und dafür danken wir diesem großen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Und der sich um dich ganz persönlich kümmert. Und ich glaube, das ist ganz toll, dass wir das erleben dürfen. Ja, okay. Dankeschön. Ja. Ich bin auch nicht der Größte, okay. Ja, ihr lieben Geschwister, wir haben uns beim letzten Mal über die Jahreslosung gehalten und ich hatte euch ja versprochen, dass wir diese Jahreslosung in zwei Predigten einteilen, und zwar die Jahreslosung aus dem Psalm 34, wo es eben heißt, suchet Frieden und jage ihm nach. Und wir hatten uns beim letzten Mal ja etwas über den Frieden unterhalten, über die Suche nach Frieden, die in der Welt übersichtbar wird, aber dass der Frieden nicht zu finden ist. In dieser Welt erleben wir, wenn wir die Presse uns anschauen, wenn wir Rundfunk und Fernsehen sehen, wie viel eigentlich Unfrieden in dieser Welt ist. Und wir erleben immer wieder, Menschen ohne Gott haben keinen Frieden. So schreibt es die Bibel und das ist eine Tatsache, die wir immer wieder neu erleben. Wir hatten dann einmal kurz uns über das Holstentor in Lübeck unterhalten. Wir sind ja privilegiert in der Richtung, dass wir diesen tollen Wahlspruch an unserem Holstentor haben, Concordia Domi Foris Pax, also Eintracht innen, Frieden draußen, oder Eintracht in den Mauern, Frieden vor den Toren, und hatten dann diese beiden verschiedenen Friedensbegriffe noch einmal kurz betrachtet, nämlich einmal dieser römische Frieden mit diesem Wort Pax, dieser römische Frieden, der eben immer wieder begrenzt wird von kriegerischen Auseinandersetzungen. Also der Frieden, den der Jesus meint, den die Welt gibt, das ist dieser Friede, der immer nur begrenzt ist zwischen zwei bewaffneten Konflikten. Und das verstanden die alten Römer schon in dem Begriff Pax, dass sie sagten, das ist der Friede, der immer nur eine Periode andauert zwischen zwei bewaffneten Konflikten. Und dann sagt Jesus, aber meinen Frieden gebe ich euch. Neben dieser Friede, den wir übersetzen mit dem Wort Shalom, dieser ewige Frieden, der von Gott kommt und der dann unser Herz erfüllen darf, und dass wir Frieden mit Gott haben durch unseren Herrn Jesus Christus. Und das hatten wir beim letzten Mal so etwas betrachtet. Und deswegen suche Frieden, Menschen auf der Suche nach Frieden. Und wir dürfen glücklich sein, dass wir diesen Frieden gefunden haben in Christus Jesus. Und dass dieser Frieden uns begleitet in unser Leben hinein. Und dass wir Frieden ausstrahlen dürfen aus unserem Leben in unser Umfeld hinein. Und am Schluss hatte ich dann auch gesagt, dass wir eben dort, wo wir sind, da kann sich Liebe, da kann sich Anerkennung, da kann sich Annahme ausbreiten, weil wir Friedensträger werden durch Jesus Christus. Und selig sind die Friedensstifter, denn sie werden Gottes Kinder heißen. So sagt es einmal unser Herr Jesus ganz persönlich. Und in dem zweiten Teil dieser Predigt habe ich jetzt gesagt, dass wir, dass diese Folie bitte noch nicht, dass wir uns mit dem Schwerpunkt beschäftigen, nachjagen und ergreifen. Und dazu habe ich eben einen Text ausgewählt aus dem Philipper im dritten Kapitel. Das beschreibt eine gewisse Situation und wir werden heute Morgen etwas schwerpunktmäßig mit unserem Bruder und Apostel Paulus beschäftigen. Nämlich, er ist eigentlich derjenige, der das sehr deutlich mit der niedergeschrieben hat, der das wahrscheinlich auch verkündigt hat, überall dort, wo er war, auf seinen Missionsreisen, hat er diese Situation beschrieben und immer wieder reflektiert auf sein Selbstzeugnis. Und das ist ja auch immer ganz spannend und ich weiß noch, als ganz junger Christ, vor 50 Jahren, habe ich mich entschieden, im Juli im Jahre 1969, wo ich nach Lübeck kam, Dirk, wir haben uns dann damals kennengelernt, bei der Bundespolizei, damals noch Grenzschutz. Ja, und das ist genau 50 Jahre her, wo ich den Herrn Jesus kennengelernt habe und jetzt über 50 Jahre des Nachfolger Jesus sein darf. Welch große Gnade. Also, und dieses Selbstzeugnis von dem Apostel Paulus werden wir heute mal ein bisschen exemplarisch betrachten. Und wie gesagt, als junger Christ war ich immer ganz gespannt, wenn dann ältere Brüder kamen. Das war ja in der Ekklesia damals so, dass wir viele Gastsprecher hatten und viele ältere Prediger waren dann da. Und das war immer ganz spannend, wenn die aus ihrem Leben dann berichtet haben. Nämlich ihr Selbstzeugnis, was sie hatten, was sie mit Gott erlebt haben, was sie mit Jesus erlebt haben. Und das ist ja auch immer, was wir weitergeben dürfen, was uns ermutigen soll in der Nachfolge Jesu, dass wir sagen, herzlich willkommen, dass wir sagen, dass wir eben das, was wir erlebt haben, weitergeben an andere Menschen und deswegen einmal auch das Zeugnis des Lebens des Apostel Paulus. Nämlich der Mann aus dem Stamme Benjamin, ein Hebräer, nach dem Gesetz Pharisäer, darüber hinaus auch römischer Staatsbürger. Also so eine Kurzbiografie dieses Mannes, des Apostel Paulus. Und er sagt zu seinem eigenen Selbstzeugnis, nämlich in der Apostelgeschichte 22 stellt er sich einmal vor, und das lesen wir in dieser Apostelgeschichte 22, Verse 3 bis 5. Ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus in Cilizien, aufgewachsen aber in der Stadt mit aller Sorgfalt und erwiesen im väterlichen Gesetz zu den Füßen Gamaliels und war ein Eifer für Gott, wie ihr es heute alle seid. Ich habe die neue Lehre verfolgt bis auf den Tod. Ich band Männer und Frauen und warf sie ins Gefängnis, wie mir auch den hohen Priester und alle Ältesten bezeugten. Von ihnen empfing ich auch Briefe an die Brüder und reiste nach Damaskus, um auch dort, die da waren, gefesselt nach Jerusalem zu führen, damit sie bestraft würden. Soweit ein Selbstzeugnis von dem Apostel Paulus. Und dann sagt er, dieser Paulus sagt jetzt plötzlich, das, was ich damals erlebt habe, also im väterlichen Gesetz unterwiesen, zu den Füßen Gamaliels, ein Eiferer für Gott. Und wir wissen auch eine Geschichte bei der Steinigung Stephanus, heißt es so in einem kleinen Nebensatz am Schluss. Und er stand dort, hatte die Kleider der Menschen auf dem Arm, die dort Stephanus steinigten, und heißt, und er hatte Wohlgefallen an dem Tod dieses Stephanus, den ja in seinen Augen ein Ketzer war, ganz furchtbar, ganz schlimmer Mensch, und da musste gesteinigt werden. Und dieser Paulus schreibt jetzt Folgendes: Aber was mir Gewinn war, habe ich um Christi willen für Schaden gerechnet. Ja, erachte all für Schaden gegenüber dem überschwänglichen Reichtum und der Erkenntnis Jesu Christi meines Herrn. Um seinetwillen ist mir alles im Schaden geworden. Ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Welche gewaltige Aussage dieses Mannes Paulus, und er wies im väterlichen Gesetz, Pharisäer von Hause aus, römischer Staatsbürger. Und ich erinnere mich an die Worte, die einmal Jesus in zwei Gleichnissen seinen Jüngern mitgibt, nämlich das Gleichnis vom Schatz im Acker oder von der kostbaren Perle in Matthäus 13 nachzulesen. Das Himmelreich ist gleich einem Schatz im verborgenen Acker, den ein Mensch fand, ihn verbarg, und er verkaufte alles, was er hatte, und kaufte diesen Acker. Oder das Himmelreich ist gleich einer guten Perle. Und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Ich denke, so ähnlich ging es dem Apostel Paulus auch. Alles das, was er gelernt hat, was für ihn so unendlich wichtig war, gerade in seiner Eigenschaft als Pharisäer, plötzlich lässt er alles hinter sich. Er gibt alles ab. Nämlich mit dem einen Gedanken, ich will Christus erkennen in seiner Offenbarung, in seiner Erkenntnis. Das, was ich in Christus gewinnen kann, das ist das Allerentscheidende, Allerwichtigste. Freunde, deswegen ist die Botschaft von Jesus Christus immer wieder die Kernbotschaft einer jeden Predigt. Wenn wir Jesus außer Acht lassen, dann haben wir die Hauptsache vergessen. Und ich hörte letztens an der Predigt, Hauptsache muss die Hauptsache bleiben. Und so ist Jesus Christus die Hauptsache unserer Botschaft. Und so, wie Jesus sagt, eben all das hat ein Mann dahinter sich gelassen, alles verkauft und hat nur diese eine Situation haben wollen, diese eine Möglichkeit, diesen einen Schatz oder diese eine Perle. Und so erleben wir Paulus, wie er alles hinter sich lässt. Er sagt, ich achte sogar für Schaden, alles das, was ich gelernt, was ich erfahren habe, nur um Jesus Christus zu erkennen und zu gewinnen. Worte Jesu an seine Jünger, an Paulus, aber auch an uns, ihr lieben Freunde und Geschwister. Auch uns gilt dieses Wort, als Nachfolger Jesu sollten wir diese Worte ernst nehmen. Dinge hinauszulassen. Totaler Einsatz, um Christus zu gewinnen. Und ich denke, Paulus hat das sehr gut erkannt. Und auch er ganz klar, nicht auf seine eigene Leistung, auf seine eigene Gerechtigkeit zu bauen, sondern darauf zu bauen, dass Jesus Christus seine Gerechtigkeit wird. Wir haben es einen der Kurse eben auch schon gesungen. Und Paulus reflektiert innerhalb der Apostelgeschichte ein paar Mal in seine Vergangenheit, in seine Geschichte hinein. Und da lesen wir in der Apostelgeschichte 26, mein Leben von Jugend auf war es, wie am Anfang unseres Volkes war, wie ich in Jerusalem zugebracht habe, das ist allen Juden bekannt, die mich von früher kennen, wenn sie es bezeugen wollen. Denn nach der allerstrengsten Richtung des Glaubens habe ich gelebt als Pharisäer. Und in Philipper 3 schreibt er noch, und ich bin nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadlich gewesen. Unvorstellbar. Eigentlich diese Aussage, die Paulus macht, dass er sagt, ja, eigentlich das, was das Gesetz von mir gefordert hat, das habe ich tatsächlich erfüllt. Und ich denke an den jungen Mann, der zu Jesus kommt, oder der Mann zu Jesus kommt, und was muss ich noch tun? Und dann sagt Jesus, ja, halt die Gebote und all diese Dinge. Und dann sagt dieser Mann, wow, das habe ich alles gehalten von Jugend auf. Ich kann das nicht sagen, Freunde. Und dann sagt Jesus, dir fehlt eins, ne? Verkauf alles, was du hast, gib's den Armen und folge mir nach. Und da war irgendwo die Grenze für sein Leben angekommen. Paulus hätte sich auf seine Gerechtigkeit berufen können. Ich bin nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadlich gewesen. Denn als Pharisäer kannte er ja die alten Schriften. Sie waren ja bekannt im Alten Testament. Es war ja so, dass eben die unterrichtet wurden. Und wenn er auch noch zu den Füßen Gamaliel saß und dort eben unterrichtet wurde, dann kann der bestimmt ein Wort aus Sprüche 4. Nur mal so eine Passage rauszulesen. Hört meine Söhne die Mahnung eures Vaters. Merkt auf, dass ihr lernt und klug werdet. Denn ich gebe euch eine gute Lehre. Verlasst meine Weisung nicht. Denn als ich noch Kind in meines Vaters Haus war, ein zartes, das einzig in der Obhut seiner Mutter war, da lehrte er mich und sprach, lass dein Herz meine Worte aufnehmen, halte meine Gebote, so wirst du leben. So, ein Text mal aus dem Alten Testament oder auch aus 3. Mose, darum sollte er meine Satzung halten und meine Rechte, denn der Mensch, der sie tut, wird durch sie leben, ich bin der Herr. Welche gewaltige Aussage eigentlich. Also, wenn wir gerecht, wenn wir alles erfüllen würden, würden wir leben. Und da kam mir der Gedanke, ja, unser Jesus konnte eigentlich nicht im Tode bleiben. Denn Gott hat sich an sein Wort gebunden. Wenn er also über Mose ausrichten lässt, der Mensch, der das tut, wird leben. Ich bin der Herr. So hat Gott sich an sein Wort gebunden. Denn seine Zusagen sind gewiss. Und deswegen, Freunde, konnte Jesus gar nicht im Tode bleiben, denn nach dem Selbstzeugnis Jesu sagt er, ich habe alle Gebote, alle Satzungen erfüllt, bis auf den letzten I-Punkt. Also wurde Jesus aus dem Tod herausgehoben, weil er nämlich sich, ja, eigentlich alles erfüllt hatte. Und er hätte eigentlich nicht deswegen sterben müssen, sondern er ist gestorben um meinetwillen, weil ich gesündigt habe. Weil ich Schuld auf mein Leben genommen habe. Deswegen starb Jesus. Und deswegen dürfen wir seinen Tod für uns in Anspruch nehmen und werden Menschen sein, die in der Gerechtigkeit leben dürfen. Diese Vollkommenheit, die Jesus hatte, werden wir nicht erreichen. Das muss Paulus in seinem Innersten auch gespürt haben. Deshalb beruft er sich auf die Gerechtigkeit, die von Gott kommt, in Christus Jesus. Und Freunde, damit reiht er sich ein in die Ahnenreihe der Männer und Frauen Gottes, die anfängt mit 1. Mose im 15. Kapitel schon. Abraham glaubte Gott und das rechnet er ihm zu Gerechtigkeit. Und dann durch die Jahrhunderte, Jahrtausende hinein, können dann auch wir heute sagen, jawohl, wir glauben Gott und das wird uns zur Gerechtigkeit gerechnet. Das hatte ich in der letzten Predigt noch einmal sehr stark vertieft. Willst du dich mit einreihen in diese Reihe der Männer und Frauen, die in diese Fußtapfen treten eines Abrahams? Oder Männer des Glaubens, die wir in der Kirchengeschichte immer wieder lesen? Und diese Zeugen gehen durch die Jahrtausende hindurch, bis auf den heutigen Tag. Und ich möchte heute mal einen Mann herausgreifen, der mich immer wieder neu fasziniert, nämlich Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf. Ihm wird ein Wort zugeschrieben, Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich werde zum Himmel eingehen. Zinzendorf erlebte 1700 bis 1760 und er befand sich gerade auf einer Rückreise von St. Thomas, einer kleinen Antillen-Insel, wo er die Herrenhuter Mission besucht hatte. Der Anstoß zu dieser Missionsarbeit bekam er bei einem Besuch aus dem Königshof in Dänemark. Dort traf er den farbigen Kammerdiener Anton und dieser erzählte ihm von der traurigen Situation auf dieser kleinen Antillen-Insel, nämlich in St. Thomas. Nach Herrnhut zurückgekehrt, berichtete der Graf in der Gemeinde von den Zuständen dort auf St. Thomas. Zwei Tage später meldeten sich Leonhard Dober und Thomas Leutfeld als Missionare für diese Insel. Sie waren bereit, dort selbst Sklaven zu werden, um den Sklaven das Evangelium zu verkündigen. Als der Graf seine Missionare auf St. Thomas besuchte und bei der Liturgie sprach, ich glaube, dass Jesus Christus warf Gottes, stimmten 900 farbige Weine dieses Glaubensbekenntnis mit ein. Da kam dem Graf der Vers in Erinnerung, Christi Blut und Gerechtigkeit. Nämlich dieser Vers, den gab es schon als kleines Gedicht, nämlich von 1638 in Leipzig entstanden. Und auf der Rückreise dichtete er dann die Verse 2 bis 6 dazu. Deswegen haben wir dieses Lied heute. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich werde zum Himmel eingehen. An diesem beispielhaften Zeugnis, Geschwister und Freunde, erkennen wir, wenn wir von unserem Leittext einmal ausgehen, wenn Paulus sagt, ich möchte ihn erkennen, nämlich Christus, in der Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und zu seinem Tode gleichgestaltet werden, damit gelange zur Auferstehung von den Toten. Und wenn wir diese Geschichte jetzt noch einmal reflektieren, so erkennen wir plötzlich, was bedeutet denn dieser Text ganz praktisch für diese beiden Männer, die dort nach St. Thomas gingen. Sie waren bereit, dort selbst Sklaven zu werden, um den Sklaven dort das Evangelium zu verkündigen. Und der Apostel Johannes, er setzt einmal einen Gedanken in Relation zur Hingabe Jesu an die verlorene Menschheit. Nämlich 1. Johannes 3, Vers 16. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat und auch wir sollten das Leben für die Brüder lassen. Jetzt könnten wir mal die beide Folie mal an die Wand werfen. Ich habe euch mal so eine Folie mitgebracht, so als Erinnerung. Die berühmte Eselsbrücke. Kennen viele von euch dieser Gedanke, dass man mit einem Gedanken einen anderen Gedanken verbindet und so man die Erinnerung immer wach bleibt. Ich bin auf der Dienststelle und am Montagmorgen, wie es so war, dass man sich unterhalten hat über auch das Fußballspiel am Wochenende und einer der Kollegen erzählte dann, Egbert Schnipper, du wirst ihn kennen, da war ein komisches Schild bei dem Fußballspiel. Irgendeiner hielt immer so ein Schild so, JOH.3,16. Also das war ja Da konnte ich ihm natürlich mithelfen, ganz klar. Ne? Johannes 3, Vers 16. Das kennen ja fast alle auswendig. Also wenn ich euch fragen würde, ich denke, Johannes 3, 16 würde jeder von euch auswendig kennen. Ne? Also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eigenen Sohn gab.
Lauf nicht so weit vom Mikrofon.
Ach so, ja. Oh, danke schön, ja. Vielen Dank. Ja, ich bringe noch mal mit Headset, das ist deswegen. Also hat Gott die Welt geliebt, dass es ein Eingeborenen gab, dass alle im Glauben nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ein sehr bekannter Text. Aber 1. Johannes 3, Vers 16 ist, glaube ich, fast unbekannt. Und deswegen habe ich euch das mal so mitgebracht, ne? So diese Assoziation, ne? Johannes 3, 16, 1. Johannes 3, 16, die Eselsbrücke, aber über diese Kombination dieser beiden Verse, ne? Daran habe ich die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat. Auch wir sollen das Leben für die Brüder lassen. Also ein Satz in der ganzen Konsequenz unseres Lebens. Und deswegen einmal diese beiden Verse, einmal den sehr berühmten Vers Johannes 3, Vers 16, aber auch 1. Johannes 3, 16, ein ganz markanter Vers für unser Leben. Und immer wieder, Freunde, hat dieser Gedanke Menschen fasziniert. Auch im säkularen Bereich dieser Welt hat dieser Gedanke immer wieder Menschen fasziniert. Ich denke einmal an das Gedicht Die Bürgschaft, entstanden 1798, und ist einer der bekannten Balladen von Friedrich Schiller. Ich habe es nicht mehr gelernt. Ne? So, den ersten zwei Verse kennt man noch, aber sonst, du hast es noch gelernt. Was haben wir gelernt in der Schule damals? John Maynard haben wir gelernt. Ne? John Maynard, das Gedankengut, da ist einer, der setzt sein Leben für andere ein. Der Gedanke war immer schon faszinierend der Menschheit. Und diese Geschichte von John Maynard ist ja diese Ballade, der Steuermann auf dem Passagierschiff, das auf dem Erisee fährt, ne? Es fährt von Detroit nach Buffalo, es bricht ein Feuer auf, John Maynard bleibt in Qualm und Brand auf seiner Position und das Schiff erreicht das Ufer und da heißt es, gerettet alle, nur einer fehlt. Und das war schon, wenn er sein Leben eingesetzt hat, damit die Passagiere gerettet werden. Also immer wieder hat Menschen dieser Gedanke fasziniert, der Einsatz des Lebens, damit andere gerettet werden. Und vielleicht ist sogar der Gedanke, der von Gott eben einfach irgendwo schlummert, in den Gedanken auch der Menschen, nämlich Gott kam in Christus. Jesus gab sein Leben hin, damit du und als ich gerettet werden, dass wir Zugang zu diesem lebendigen Gott haben, dass wir Kinder Gottes werden können, Freunde. Und das soll uns unwahrscheinlich begeistern. Jedes Mal, mich begeistert das immer ganz neu, dass das so möglich war. Und nun finden wir in unserem Leittext in Philippa den Gedanken, nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Apostel Paulus, also ich reiche bei weitem nicht an das, was er in seiner Gerechtigkeit erlebt hat, wie er gelebt hat als Pharisäer. Und trotzdem sagt er, nicht, dass ich schon ergriffen habe, aber schon vollkommen sei. Und ich möchte gerne diese Vollkommenheit in zwei verschiedene Kategorien einteilen, in zwei Bereiche. Nämlich einmal die Vollkommenheit in Christus Jesus. Da schreibt der Hebräerbrief, Kapitel 10, 14, denn mit einem Opfer hat er vollendet alle, die geheiligt werden. Und wir lesen in 2. Korinther 5, auch den bekannten Text, darum ist jemand in Christus. So ist eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Also diese Vollkommenheit in Christus. Und das ist die Vollkommenheit, wie Gott dich ansieht. Ist für mich immer noch ganz schwer zu verstehen, aber es ist einfach so, weil es die biblische Wahrheit ist. Gott sieht dich durch Jesus und da sieht er dich vollkommen geheiligt, ein für alle Mal. Aber wir kennen natürlich auch den zweiten Begriff der Vollkommenheit, in der Zeit, in der wir leben. Wir sind noch in dieser Welt und laufen durch diese Welt. Und ich denke, Vollkommenheit im Zustand der geistigen Reife, nämlich Vollkommenheit im Tun des Willen Gottes, Vollkommenheit in der Liebe und in der Heiligung, Vollkommenheit in Geduld und Demut, und ich glaube, Vollkommenheit in Bezug des Wachstumsprozesses, in dem wir stehen. Und ich glaube, je länger wir Christen sind, je länger wir bewusst Jesus nachfolgen, werden wir Dinge erleben, wo wir, ich sag mal, wo wir plötzlich drüber stehen, was uns Mühe gemacht hat, haben wir plötzlich eben in Christus überwunden und werden feste Schritte tun und werden wachsen im Glauben und in der Erkenntnis. Ich denke, Vollkommenheit nach Geist, Sinn und Leib werden wir auf dieser Welt nicht erreichen. Wir werden einmal sein der himmlischen Herrlichkeit, ganz klar. Trotzdem bleibt nur das Ziel dieser Vollkommenheit nachzujagen. Oder vielleicht besser, was der Hebräerbrief formuliert, jaget nach der Heiligung. Vielleicht etwas besser formuliert. Diese Sündel-Vollkommenheit werden wir nicht erreichen. Das schreibt uns die Bibel. Und Johannes schreibt ganz deutlich im ersten Brief, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst, die Wahrheit ist nicht in uns. Freunde, allerdings kenne ich auch Kapitel 3 im gleichen Brief des Johannes, wo er schreibt, und ihr wisst, dass Jesus erschienen ist, damit die Sünde hinweggenommen wird. In ihm ist keine Sünde. Wer in ihm bleibt, sündigt nicht. Wer sündigt, hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Wow. Und in diesem Spannungsfeld, Geschwister, leben wir. Einmal den Spannungsfeld von Christus, vollkommen zu sein, gerecht gemacht, damit wir bei Gott sein können, den Weg zu Gott, den er frei gemacht hat, und uns zu erkennen plötzlich in dem Weg, in dem wir gehen. Und für mich ist da ein klares Beispiel, für mich ganz persönlich, die Fußwaschung, wo die Jünger erleben, dass sie rein sind durch das Wort Jesu. Und dann setzt sich ja Jesus hin und wäscht den Jüngern die Füße. Und mein persönlicher Freund Petrus, der ja immer so ein bisschen vorne weg war, der sagt, also lieber Meister, ich solle dir die Füße waschen, du nicht. Und sagt Jesus, wenn du dir nicht die Füße waschen lässt, hast du keinen Teil an mir. Und was sagt Petrus? Oh, Herr, dann mich total waschen. Also wenn schon, dann richtig. Und dann sagt Jesus, na, ihr seid schon rein meines Wortes, es bedürfte nur noch die Füße zu waschen. Nämlich, das ist nämlich nach meiner Erkenntnis der Gedanke, wir gehen durch diese Welt. Wir sind mit Dingen dieser Welt berührt und es kommen immer wieder Sünde, Versuche und Verfehlungen auf unser Leben zu. Und dann bedarf es nur noch der Füße zu waschen. Also in diese Stufe hineinzukommen in unserem Leben. Und ich denke, aus der Erkenntnis dieser Wahrheit schreibt es unser Bruder Paulus an die Gemeinde zu Philippi, nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus ergriffen bin. Freunde, das ist die entscheidende Maßnahme. Und wir verstehen die Reihenfolge. Da heißt es, wenn ich von Christus ergriffen bin, das löst aus, nachzujagen, um Christus zu ergreifen. Wir sehen schon wieder, Gott steht immer an der ersten Position. Es war die Botschaft, die an mein Herz kam. Und darauf habe ich geantwortet, dass, ja, Herr Jesus, ich will mein Leben dir übergeben. Und dann schenkt er die Wiedergeburt und das neue Leben. Der Impuls geht immer von Gott aus. Und das schreibt Paulus auch ganz deutlich. Ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Meine Brüder, so schreibt er weiter, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich schon ergriffen habe. Ich sage mal eins, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich auch nach dem, was da vorne ist. Ja, ausstrecken ist schon eine aktive Handlung. Zum Beispiel etwas aus einem hohen Schrank nehmen. Ich stehe also vor dem Schrank und ich bin ja sowieso nur 1,68. Manchmal muss ich mir so einen kleinen Tritt holen, um irgendwo oben ranzukommen. Aber es ist eben ortsgebunden. Ich strecke mich zwar aus, aber ich bin ortsgebunden. Und ich denke manchmal, viele Christen, sie sind ausgestreckt. Jawohl, sie wollen irgendwas mit Gott erreichen, aber sie bleiben ortsgebunden. Sie kommen nicht in Bewegung, Freunde. Was ist wichtig? Wir müssen in Bewegung kommen, im Glauben und in der Erkenntnis wachsen. Deswegen kommt nach dem Ausgestrecktsein das Nachjagen, so wie Paulus schreibt. Ich jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Also Freunde, seid ihr nicht nur ausgestreckt zu sein, sondern wir müssen irgendwann in Bewegung kommen, wachsen im Glauben und in der Erkenntnis. Wollen wir dem Wort Gottes gehorsam werden? Wollen wir das beherzigen, was der Apostel Petrus unter Berufung seines lieben Bruder Paulus schreibt? wachsen in der Gnade und der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Und das zu lesen im 1. Petrus 3. Freunde, lass uns wachsen. Lass uns ausstrecken. Lass uns nachjagen. Das, was uns die Bibel hier sagt. Ich möchte so am Schluss so zwei markante Bilder, einmal aus der Natur euch vorstellen und ein Bild aus der Technik. Vielleicht kannst du die nächste Folie kurz an die Wand werfen, dann habt ihr das schon mal zu sehen. Und zwar, ich habe mal gesagt, was wir von den Wildgänsen lernen können. Mit jedem Flügelschlag gibt die Leitgans den nachfolgenden Vögeln Auftrieb. Durch die Vorformation, die wir ja oft sehen können, wenn sie im Frühjahr und Herbst bei uns vorüberfliegen, hat die Gruppe um 71% größere Reichweite, als wenn eine Gans ganz alleine fliegen würde. Deswegen habe ich das Schlüsselwort genommen, ein gemeinsames Ziel verfolgen. Menschen, die ein gemeinsames Ziel haben, Freunde, über gesunden Gemeinschaftssinn verfügen, kommen schnell und leicht ans Ziel, weil sie die gegenseitige Schubkraft nutzen, als Geschwister untereinander. Wenn eine Gans aus der Formation ausschert, spürt sie plötzlich die Anstrengung und den Widerstand des Alleinfliegens. Die kehrt dann schleunigst die Gruppe zurück, um nicht den Auftrieb verzichten zu müssen, den sie durch die vorher fliegende Gans erhält. Wenn die Leitgans müde wird, wechselt sie nach hinten und andere Gans übernehmen den Platz an der Spitze des Zuges. Und ich habe das geschrieben, in der Formation bleiben. In der Formation bleiben. Wenn man genauso viel Krebs wie eine Gans hat, bleiben wir als Mensch zusammen dasselbe Ziel verfolgen. In der Gemeinde Jesu. Wir verfolgen ja das gleiche Ziel letztendlich als Gemeinde Jesu. Wir sind gerne bereit, Hilfe anzunehmen und auch Hilfe weiterzugeben. Es ist besser, sich in schweren Aufgaben abzuwechseln. Ne, wenn wir zum gemeinsamen Putzdienst tun. Nicht schlecht, der Gedanke dazu. Ne? Anderen zu helfen. Aber auch unsere Fähigkeit mit einzusetzen. Uns dann zu ergänzen. Ne? Im einzigartigen Spiel von Begabungen und von Talenten und finanziellen Mitteln. Ein ganz wichtiger Punkt ist der nächste Punkt. Einander ermutigen. Wenn ihr das mal so gesehen habt, wenn die da vorüberfliegen, du siehst noch nichts, aber du hörst schon was. Weil das nämlich sehr laut ist, wenn die Gänse vorüberfliegen. Das heißt, die verbannfliegende Gänse stoßen Schreie aus, um den Leitvogel zu ermutigen, die Geschwindigkeit beizubehalten. Ermutigung, Freunde. Auch wir müssen achten, dass unsere Zurufe ermutigend sind. Entweder zu den eigenen Prinzipien zu stehen oder den anderen ihre Überzeugung zu unterstützen. Und dann fühlt man sich aufgenommen, dann fühlt man sich bewahrt, man fühlt sich aufgebaut in seiner Persönlichkeit. Im Zusammenhalt sind wir stark, Geschwister und Freunde. Da passiert Folgendes, wenn eine Gans krank wird, wenn sie verletzt oder wenn sie angeschossen wird, verlassen zwei andere den Verband und gehen mit ihr zu Boden. Sie bleiben bei ihr, bis sie stirbt oder wieder fliegen kann. Erst dann schließen sie einen Verband an oder versuchen ihren eigenen Verband wieder zu erreichen. Also Zusammenhalt. Wenn wir so klug sind wie die Gänse. Ja? Wollen wir zueinander stehen. In schwierigen Zeiten. Oder auch wenn wir uns stark fühlen. Ja? Also. Im Zusammenhalt sind wir stark, Geschwister. Lass uns das nie vergessen. Als Gemeinde Jesu sind wir stark, wenn wir eben ein gemeinsames Ziel verfolgen, wenn wir in der Formation bleiben, wenn wir einander ermutigen und im Zusammenhalt sind wir stark. Das wäre ein Bild aus der Natur. Ich habe noch ein zweites Bild mitgebracht, nämlich Thermometer oder Thermostat. Kennen wir alle. Ein berühmter Satz, der Dr. Martin Luther King zugeschrieben wird, er sagte einmal, viele Christen sind wie Thermometer, anstatt Thermostat zu sein. Wir fragen uns, was bedeutet das letztendlich? Also, an einem Thermometer, Freunde, kann man die Umgebungstemperatur ablesen. sie passt sich der Umgebungstemperatur an. Wenn es hier 20 Grad sind, dann wird das Thermometer 20 Grad zeigen oder wie hier 25 Grad zeigen. Solche Christen haben eigentlich nur Freunde, weil sie eben in der Umgebung nicht auffallen. Sie passen sich an, wie es gerade ist, ne? Wenn das eben in diese Richtung geht, dann sind sie da auch dabei und in diese Richtung sind sie auch dabei und ab und zu auch mal mit Christentum irgendwas oder auch säkular, also überall passt das. Ne? Weil sie sich immer anpassen, wie das gerade so in ihrer Umgebung angefordert ist. Ganz anders ein Thermostat. Am Thermostat regeln wir die Temperatur im Raum. Und deswegen, wenn wir Christen sind, die wir aktiv unsere Umwelt einwirken, dann sind wir wie Thermostaten. An uns wird die Umgebungstemperatur angepasst. Nicht wir passen uns an, sondern die Umgebung passt sich uns an. Und dann sind wir plötzlich Menschen, die wie ein offener Brief sind. Oder der Wohlgeruch Christi für die Menschen in unserem Umfeld. Also, kann sich jeder überlegen. Aber Freunde, ich war auch schon Thermometer, muss ich offen bekennen. Aber ich möchte gerne Thermostat sein. In der Welt, wo Gott mich hingestellt hat. Ich möchte gerne Thermostat sein. Dass Menschen sich an mir aussehen, dass in meiner Gegend nicht geflucht wird. Dass in meiner Gegenwart nicht der Name Gottes gelästert wird. Ne? Es ist viele, viele Jahre her. Ich übernahm eine Dienststelle bei der Grenzschule damals. Und manchmal wisst ihr, wie es so in Büros aussieht. Ne? Da hängen dann die halbnackten Frauen an der Wand. Ne? Und. Und die erste Maßnahme damals war ich, weil ich ja Abteilungsarbeiter dann geworden bin dort, dass all diese Plakate verschwanden. Und ich hatte mir dann den Karwohl-Kalender organisiert mit diesen Bildern da. Und dieser Karwohl-Kalender, der hing dann bei mir hinterm Schreibtisch. Du wirst dich vielleicht noch daran erinnern. Ne? Da war ich Thermostat, Freunde. Hätte ich die anderen Bilder rangelassen, wäre ich Thermometer gewesen. Aber wie bitte, ich bekenne in meinem Leben, dass ich auch ab und zu Thermometer war, aber ich möchte so gerne Thermostat sein und das beherzigen, was unsere Wildgänse uns vorgemacht haben. Die Natur, wie Gott sie geschaffen hat und wie sie umgesetzt ist. Ich schließe mit dem Abschluss meiner ersten Predigt. Da hatte ich ja gesagt, dort, wo du bist, als aktiver Christ dich outet, kann sich Frieden, Liebe und Annahme und Reich Gottes verbreiten. Solange wie die Zeit der Gnade währt. Fazit bei der Predigt jetzt zusammen. Bleibe ein Suchender, ein Nachjagender und ein Ergreifender. Bleibe ein Suchender, ein Nachjagender und ein Ergreifender. Amen. Und wir danken dir, allmächtiger Gott, dass du uns die Fähigkeit geschenkt hast in der Kraft des Heiligen Geistes, solche Menschen zu werden, solche Menschen zu sein, immer wieder deinen Willen zu suchen. Was liegt auf deinem Herzen für mein Leben, für meine Gemeinde? Ja, einer, der nachjagt, aber auch einer, der Dinge schon ergriffen hat und sie umsetzen kann in seinem Leben. Schenke meinen treuen Geschwistern auch in dieser Gemeinde, Herr, dass sie solche Menschen werden, ja, Thermostat zu sein, aktiv zu sein in dieser Welt als deine Kinder. Und dafür danken wir dir an diesem Vormittag. Amen. Amen. Auch wieder, wie jedes Mal, gibt es den kleinen Informationszettel dazu, wo die Kernaussagen dieser Predigt noch einmal aufgeschrieben sind. Könnt ihr nachher mitnehmen, welche hinten wieder auslegen. Danke.